Das Hoch im Norden. Eine Überschrift, die man schon sehr lange über die Fishtown Penguins Bremerhaven schreiben kann. Denn die Leistungen sind außergewöhnlich. Erst recht, wenn man sich die Voraussetzungen anschaut. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast, powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Heute gehe ich mit Hauke Hasselbrink auf Ergründungsreise, woher es kommt, dass die Norddeutschen auch in dieser Saison schon wieder so gut gestartet sind. Und natürlich sprechen wir auch über die starken Leistungen der Vergangenheit. In der Ruhe liegt die Kraft, trifft es vielleicht recht gut, wenn ihr euch die Aussagen von Hasselbrink anhört. Natürlich spielt Trainer Popisch eine gewichtige Rolle und die Top-Reihe um Jan Urbas, der wohl seine Karriere in Bremerhaven beenden wird und zu keinem anderen Club mehr wechselt. Auch dies ein interessanter Fakt, der zeigt, wie gut es in Bremerhaven läuft. Es geht in den kommenden Minuten zudem um die Champions Hockey League, denn die Fishtowns messen sich in dieser Spielzeit erstmals auf europäischer Ebene. Das ist ein Abenteuer für uns. Die Sponsoren freut es und dass wir gegen Växjö gewonnen haben, konnten wir zunächst nicht glauben, sagt Hasselbrink. Dass es zwingend die Playoff-Plätze sein müssen, sieht er übrigens gar nicht so. Jede Saison ist für Bremerhaven erneut schwer. Zunächst geht es darum, nichts mit den unteren Regionen zu tun zu haben. Was auch bei mir zunächst nach Understatement klang, ist bei genauerem Blick schon logisch. Schließlich ist es nicht selbstverständlich, wie gut es in Bremerhaven läuft. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Mit Hauke Hasselbrink. Ja, wir legen los mit einem neuen Podcast für diese Woche, denn meine rote Lampe leuchtet hier. Das heißt, wir sind auf Aufnahme und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner und sage Hallo, Hauke Hasselbrink.
Ja, moin moin aus Bremerhaven.
Grüß dich, wie geht es dir? Wo erwische ich dich gerade?
Ich sitze hier im Besprechungszimmer neben unserem Büro und harre der Dinge, was heute passiert. Wir haben heute den Dauerkartenverkauf doch noch starten dürfen, nachdem wir gestern von unseren Behörden grünes Licht dafür bekommen haben, doch Dauerkarten zu verkaufen, was bisher verboten war. Und ist eine Wahnsinnsschlange draußen vor der Geschäftsstelle.
Ja, verstehe. Wir sind, sagen wir einmal unseren Hörerinnen und Hörern, wir nehmen jetzt am Anfang der Woche auf, also sind jetzt am Dienstag Vormittag. In der Tat habt ihr ja gestern, glaube ich, kommuniziert, dass das jetzt mit den Dauerkarten funktioniert. Lass uns doch damit direkt mal einsteigen. Was bedeutet das für den Standort Bremerhaven und natürlich auch für eure Fans, dass es jetzt wieder möglich ist, die Dauerkarten zu bekommen?
Ja, wir haben das die letzten Wochen gemerkt. Der Zuspruch war nicht so wie vor der Pandemie. Wir hatten 2187 Zuschauer hier beim ersten DL-Spiel und hatten aber normalerweise über 3100 verkaufte Dauerkarten. Das ist schon für die Fans sehr wichtig, dass sie sich eine Dauerkarte kaufen können, nicht nur wegen des Preisvorteils. Gerade deshalb, weil man dann nur einmal diesen Kaufvorgang tätigen muss. Die fanden das sehr unbequem, sich jedes Spiel 10 Tage vorher um ein Ticket zu bemühen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann.
Und für euch ja administrativ sicherlich auch ein Aufwand, der nochmal anders und zusätzlich ist, oder? Also ich habe das zumindest auch von ein, zwei Clubs gehört, da geht es dann ja auch darum, wo kann man gewisse Leute hinsetzen, muss man Plätze tauschen, da ist ja relativ viel zu berücksichtigen.
Ja, da ist sehr viel zu berücksichtigen, weil es dürfen ja weiterhin nicht alle Sitzplätze belegt werden, müssen immer nach 10 Plätzen 2 freigelassen werden. Und die größte Einschränkung ist natürlich im Stehplatzbereich. Da dürfen wir in unseren beiden Heimblöcken dürfen wir jeweils 150 Tickets verkaufen, das heißt 300. Und wir hatten schon im Heimbereich mit dem Umlauf weit über 800 verkaufte Dauerkarten. Also da wird jetzt wahrscheinlich ein Drittel auf Sitzplätze ausweichen müssen oder ein Jahr verzichten. Und das ist auch nicht zu ändern. Also die Einschränkung 300 Stehplätze in dem Heimblock, die bleibt auch erstmal bis auf Weiteres bestehen. Das liegt auch nicht in unserer Hand. Das sind behördliche Vorgaben, mit denen wir einfach leben müssen.
Ja. Letzte Frage dazu. Das heißt, die Kapazitätsthematik bleibt aber auch jetzt erstmal gleich. Also das, die Zahl, die du eben gesagt hast, die ist jetzt erstmal die, die steht, oder kann sich da auch nochmal was nach oben tun?
Ja, wir hoffen natürlich alle, dass da immer weitere Lockerungen möglich sind und dann nach oben noch mehr möglich ist. Und dann müssen wir halt wie in den letzten anderthalb Jahren in allem flexibel reagieren und dann nochmal nachjustieren. Aber die Gesamtkapazität der Halle ist im Moment auf 3300 beschränkt. Und da sind maximal 450 Stehplätze, 150 in den 3 Blöcken, wovon 1 der Gastblock ist, erlaubt. Und das bleibt auch erstmal bestehen.
Gut, ja, dann drücken wir da natürlich die Daumen und wollen dann gleich auch mal einsteigen in das ein Stück weit Phänomen Bremerhaven, wie ich es mal nennen würde. Wollen heute die heutige Folge natürlich auch dafür nutzen, mal zu besprechen, was die Ziele sind von euch, wie jetzt der Start in der CHL sich angefühlt hat und in der Liga, und vor allem auch so ein bisschen ergründen. Und das würde ich gerne von dir wissen, ob es da so ein Geheimrezept bei euch gibt, weil ja auch in dieser Saison es schon wieder sich sehr, sehr gut anlässt. Wie zufrieden seid ihr denn grundsätzlich mit dem Start?
Ja, da kann man sich eigentlich nur verwundert die Augen reiben, dass wir so erfolgreich gestartet sind. Damit hat niemand gerechnet, gerade nicht wir selbst. Ist schon erstaunlich. Wir sind nach Skandinavien gefahren, nach Turku, nach Växjö am ersten CHL-Wochenende auswärts, ohne 5 Stammspieler, ohne unsere Top-Reihe, die 3 Slowenen, und gewinnen dann gleich den Auftakt in Turku. Das brauchte erstmal 2-3 Tage, um das überhaupt zu realisieren. Den Sonntag in Växjö haben wir dann 5-0 verloren. Wo ich sagen muss, dass die Mannschaft hat da auch alles gegeben, die Schweden, das ist, sah fast aus wie eine andere Sportart, wie die mit uns umgegangen sind. Aber wir haben daraus gelernt und haben die eine Woche später zu Hause dann mit unseren Topspielern bezwingen können, auch leicht glücklich, aber wir haben es halt geschafft. Warum das so ist, so erfolgreich, kann ich dir nicht sagen. Wenn es ein geheimes Rezept gibt, dann ist das so geheim, dass nicht mal wir das kennen.
Okay.
Das kann nur an der frischen Nordseeluft liegen.
Ja, also das wird es höchstwahrscheinlich sein, aber da müssen ja noch ein paar Komponenten zusätzlich reinspielen. Lass uns bei dieser CHL-Thematik mal bleiben. Was bedeutet das für euch, für den Club Bremerhaven, da jetzt in dieser Saison dabei sein zu können und sich auf europäischer Ebene mit den besten Clubs zu messen?
Ja, ist natürlich eine riesen Herausforderung für die Mannschaft, aber auch für den Club und eine große Chance auch, dass wir unsere schöne Seestadt Bremerhaven in Europa ein bisschen bekannt machen können. Ich denke mal, die haben in Finnland und Schweden bisher nicht gewusst, dass hier auch in Bremerhaven Eishockey gespielt wird, aber daran können sie sich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage erinnern.
Ist sowas eigentlich, wenn ihr jetzt mit euren Partnern oder gerade in der Region, wo ihr ja, nehme ich an, sehr, sehr stark verwurzelt seid und auch viel Kraft letztlich daraus zieht, aus den lokalen Verbindungen, gibt sowas nochmal einen zusätzlichen Schub aktuell? Oder ist das etwas, wo man sagt, ja, das wird natürlich registriert, aber das schlägt sich jetzt nicht sofort in zum Beispiel neue Sponsorings aus?
Ja, im Sponsoring sind wir fast 100% vermarktet, aber natürlich schlägt der Erfolg auch auf Sponsoring aus, dass einige sagen, komm her, ich mache jetzt noch ein bisschen was extra. Und wir sind ja sehr stark in der Region hier verwurzelt. Und da hat man schon gespürt auch, dass die Sponsoren, dass die Fans, dass sie unheimlich stolz sind, dass wir jetzt CHL spielen. Wir hatten ja auf der Reise nach Turku und Växjö hatten wir auch 20 Partner mit dabei und die haben das sehr genossen und muss man sagen, die waren unheimlich froh, mal sowas mitmachen zu dürfen. Das war für alle ein Erlebnis, was man ja zumindest bis jetzt once in a lifetime hatte.
Aber bedeutet dann schon, dass da nochmal der ein oder andere Euro, auch wenn es jetzt dann vielleicht keine Millionensummen sind oder mehrere hunderttausend Euros, aber dass sich das dann schon kurzfristig auch bemerkbar macht, dass der ein oder andere Partner sagt, ach komm, da gebe ich nochmal zusätzlich was?
Ja, ist natürlich so, dass jeder gerne einen erfolgreichen Club unterstützt. Wenn es ein paar Euro mehr sind oder wenn dann auch die Entscheidung schneller fällt, weiter dabei zu bleiben. Man muss ja sehen, dass letztes Jahr haben die Sponsoren uns ja zu 99,9% zur Stange gehalten, obwohl wir ja nun keine Leistung anbieten konnten. Und der Erfolg hat dann schon dazu beigetragen, dass denen das leichter fiel zu sagen, das war die richtige Entscheidung, das haben wir gerne gemacht, wir bleiben weiter dabei. Das darf man ja auch nicht verkennen. Das muss ja nicht immer gleich 100.000 Euro mehr sein.
Ja. Gut, und in der Liga ging es genauso gut los, würde ich mal sagen. Ne? Also nach den ersten beiden Spielen seid ihr auch direkt oben wieder mit dabei. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen eintauchen und mit dir besprechen, was so die ausschlaggebenden Themen sind bei euch. Ist es der Trainer? Ist es die Kombination der erfahrenen Spieler, die bei euch sind, die am Anfang ja sogar gefehlt haben? Die Leistungsträger hast du angesprochen. Ist das eine Art, ja, nicht Geheimrezept, aber ist das ein Grund dafür, dass es auch jetzt in dieser Saison am Anfang schon wieder so gut läuft?
Wir haben jetzt 2 Spieltage, 2 Spiele gewonnen. Das ist eine Bestandsaufnahme. Daraus kann man jetzt noch nicht ableiten, dass das so weitergeht. Also da müssen wir schon die Beine auf dem Boden behalten. Wir haben jetzt über dieses Wochenende spielen wir gegen Mannheim und München. Da kann man leicht auch mal 2-mal verlieren. Das sieht wieder ganz anders aus. Aber das ist ein bisschen von allem. Wir haben ein super Trainerteam. Wir haben einen super Charakter in der Mannschaft und wir haben auch insgesamt in der ganzen Organisation eine ziemlich familiäre Verbundenheit. Hier gibt es kurze Wege. Unser Büro grenzt fast an die Mannschaftskabine. Die Tür ist jederzeit offen. Also ich denke, unsere Stärke ist das Team im Ganzen. Von Geschäftsführung bis zum Betreuer, Equipment, Material, was. Wir sind alle sehr, sehr eng verbunden und legen Wert darauf, dass wir den Teamgedanken in den Vordergrund stellen. Deshalb brauchen wir auch in Bremerhaven nicht so die großen Stars. Wir haben jetzt vielleicht mit der ersten Reihe Spieler, die einen gewissen Status sich erspielt haben, aber das war davor ja auch schon so. Bei uns ist der Star ist das Team.
Ist das das Um, du hast das Umfeld jetzt angesprochen und das ist dann ja auch höchstwahrscheinlich der Standort bei euch, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch vielleicht bei der in der einen oder anderen Thematik oder gerade wenn es vielleicht auch mal nicht so laufen sollte im Verlauf einer Saison, dass ihr ein Stück weit ruhiger arbeiten könnt als jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Ligakonkurrenten.
Das ist sicherlich definitiv der Fall. Also wir sind auch mit dem ganzen Umfeld, mit der Politik, mit den ganzen Sponsoren sehr eng verbunden, haben einen engen Austausch und da sind die Erwartungen auch nicht so hoch, wie sie gerne von anderen geschürt werden. Die sind schon sehr zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Und wenn da mal eine Delle kommt, dann wird da auch nicht gleich in Panik verfallen.
Nochmal auf die Spieler zu kommen, was du eben angesprochen hast, finde ich interessant. Hat sich da aus deiner Sicht etwas geändert, wenn es auch sowohl um Vertragsverlängerung, aber auch um neue Spieler geht, wenn es darum geht, eben mit den Spielern zu besprechen, entweder bleibst du in Bremerhaven oder möchtest du neu zu uns nach Bremerhaven kommen, wäre ja eigentlich logisch, dass es etwas einfacher ist, sage ich mal, Spieler zu transferieren, als vielleicht noch vor 2, 3 Jahren. Oder wie siehst du das?
Ja, mit Sicherheit. Ich würde sagen, wie vor 5, 6 Jahren. Da waren
Okay.
wir der Neuling. Wir haben immer noch ein relativ kleines Budget im Vergleich zu den anderen Teams, aber da waren wir quasi so das Sprungbrett-Team. Welche, die woanders nicht untergekommen sind, hatten bei uns die Chance, sich zu zeigen. Und dann sind die nach einem Jahr auch in der Liga zu Vereinen gegangen mit besser dotierten Verträgen. Das hat sich in den letzten 2, 3 Jahren gewandelt, dass die Spieler dann auch gesehen haben, okay, hier waren welche, die haben gut performt, sind weitergezogen für deutlich mehr Geld, haben es dort aber letztendlich nicht unbedingt immer geschafft. Und das spielt sicherlich auch dazu, dass dann Spieler dann doch lieber bei uns noch geblieben sind. Also es ist uns in den letzten 2, 3 Jahren schon gelungen, die Top-Spieler dann auch zu halten.
Ja. Musstet ihr euch
Sicherlich,
da? Nee,
wir
Entschuldigung,
mussten
sag
uns
bitte.
da natürlich strecken, dass ist nicht so, dass sie für diese Einstiegsgehälter hier geblieben sind. Da mussten wir schon ein bisschen draufsatteln, aber wir haben uns ja auch die letzten Jahre immer Stück für Stück weiterentwickelt und sind auch finanziell in der Lage, da dann ein bisschen was draufzusatteln. Aber das Gesamtpaket scheint hier zu stimmen, dass solche Spieler wie Jan Oberst jetzt schon viele Jahre hier spielen und ich denke auch mal nicht zeitnah den Verein verlassen werden.
Wie ist denn, lass uns da mal ein bisschen vielleicht teilhaben, wie findet ihr solche Spieler? Wie gestaltet sich so ein Prozess bei euch? Wer ist dafür zuständig, eben solche Spieler, Kategorie Urbas, kann man sicherlich nicht jede Woche oder jeden Monat finden, geschweige denn ihnen solche Spieler transferieren. Wie geht ihr auf die Suche nach neuen Spielern?
Das machen wir wahrscheinlich so wie jeder andere auch. Das ist Netzwerkarbeit. Wir gucken selber. Es gibt Spieleragenten, die wir beauftragen, Spieler zu finden. Teilweise bieten die auch selber Spieler an. Das ist eigentlich, ich denke mal, das wird ligaweit der gleiche Prozess sein. Und dann guckt man eben, wo hat der gespielt, wen kennt der, den wir auch kennen. Und dann versuchen wir, so viel wie möglich über die Leute zu erfahren. Und im Idealfall uns mindestens einmal auch mit den Leuten persönlich vorher zu treffen, was jetzt durch die Pandemie natürlich ein bisschen unmöglich gemacht wurde, aber davor, und ich hoffe, die Zeit kommt auch bald wieder, ist man dann auch ziemlich viel unterwegs, um die Leute mal persönlich zu treffen und dann sein Bauchgefühl mit in die Entscheidung einzubinden.
Was glaubst du denn mit Blick auf die Mannschaft und ja auch dem Thema, dass es jetzt eine Doppelbelastung gibt durch die CHL-Spiele? Das ist ja auch nochmal anders als vorher. Was ist, ich weiß, wir sind gerade am Anfang der Saison, aber ihr werdet euch sicherlich ein paar Gedanken gemacht haben in Richtung Zielsetzung und ihr habt einen engagierten und natürlich auch erfolgsorientierten Trainer an der Seite. Was meinst du, was ist drin für euch in dieser Spielzeit?
Also die Doppelbelastung CHL, das lasse ich jetzt mal nicht so gelten. Jedenfalls
Okay.
jetzt noch nicht, weil
Okay.
wir haben vor der CHL 2 Vorbereitungsspiele gemacht und jetzt 4 CHL-Spiele vor der Saison und Das sind 6 Spiele vor der Saison und die hat man sonst als Vorbereitungsspiele. Das ist jetzt noch nicht die Extrabelastung. Die kommt jetzt erst im Oktober, da wird's hart. Da spielen wir jede Woche 3 Mal und wenn man dann noch weiterkommt, wird's auch hart. Aber bisher kann man die Doppelbelastung einfach ausblenden. Und ja, wir nehmen uns eigentlich keinen festen Platz als Platzierung vor, als Saisonziel, sondern wir machen immer in kleinen Etappen die nächsten 5, 6 Spiele, was wir da erreichen wollen. Und wir müssen immer sehen, letztendlich setzt sich im Sport ja auch die Wirtschaft durch. Also wer am meisten Geld hat, wird langfristig auch den größten sportlichen Erfolg haben. Wenn wir es im Fußball gucken, mein jüngerer Sohn Peer, der ist jetzt 8 Jahre alt, der kennt keinen anderen Fußballmeister als Bayern München. Also für den gibt es gar keinen anderen. Und das ist im Hockey zum Glück noch ein bisschen anders, aber langfristig setzt sich da auch das größte Budget normalerweise durch. Also unsere Spieler haben natürlich das Ziel Meisterschaft, das will ich denen auch nicht absprechen, dafür holen wir sie ja auch. Als Sportler sollte man das Ziel auch immer haben, Meister zu werden. Uns steht das zu, das ein bisschen differenzierter zu betrachten. Und durch die Erfolge der letzten Jahre mit der Mannschaft, die jetzt größtenteils dabei geblieben ist, wollen wir natürlich schon zunächst mit dem Abschied nichts zu tun haben und dann so lange wie möglich, um die Playoff-Plätze mitzuspielen. Das heißt, wir wollen schon unter die ersten 10 kommen.
Ja, und das ist ja fast, würde ich sagen, ein bisschen defensiv geplant oder gesagt. Also ist es nicht so, dass ihr intern sagt, ach komm, mit der Truppe und so wie es die letzte Saison oder die letzten Spielzeiten so gut gelaufen ist, da sind die Playoffs, ja, ich würde nicht sagen Pflicht, aber das ist schon etwas, was wir auf jeden Fall erreichen möchten? Oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, wir gehen so von Monat zu Monat und gucken, wo wir stehen, um dann wieder die nächsten Schritte einzuleiten?
Da muss ich nur mal den Finger heben. Das ist bei vielen so, dass diese Erwartungshaltung ziemlich hoch geworden ist. Aber wie ich schon sagte, letztendlich langfristig setzt sich auch im Sport das größte Budget durch. Und da sind wir wahrscheinlich zumindest unter den letzten 3 Plätzen in der Liga. Das heißt, wir würden demnach um den Abstieg mitspielen. Aber durch die letzten Jahre, die Erfolge mit der ziemlich gleichen Mannschaft, finde ich das mit Erreichen der Playoffs schon nicht sehr defensiv angesetzt, sondern schon ziemlich hoch.
Du hast den Auf- und Abstieg angesprochen, ja, ein Thema, was ligaweit und auch darüber hinaus natürlich auch gerade medial immer wieder jetzt thematisiert wurde. Wie blickst du denn grundsätzlich auf diese, ja, auf diese Wiedereinführung und dass wir jetzt um sportliche Auf- und Absteiger spielen?
Ja, als das Ganze in Gang kam, das Prozedere, um das wieder einzuführen, da waren wir noch der DL2-Club, der das am meisten mit vorangetrieben hat. Also, und das hat schon seine Gründe. Ich finde, zum europäischen Sport gehört Auf- und Abstieg einfach dazu. Und deshalb bin ich ganz froh, dass dieses Ziel, was wir da 12, 13 Mal angegangen sind als DL2-Club, jetzt endgültig Realität geworden ist. Also ich finde das eine gute Sache. Weil der sportliche Wettbewerb, der gehört zum europäischen Sport einfach dazu. Wir sind nicht in Nordamerika.
Gibt es da, also ich kann das total, total nachvollziehen, dass man da so drauf blickt. Ich glaube auch, dass es natürlich, das hat man jetzt ja auch von dem einen oder anderen Experten wie Rick Goldmann zum Beispiel schon gehört, dass natürlich auch die Saison da nochmal gleich von Anfang an eine andere Würze bekommt, wenn es da um Auf- und Abstieg geht. Hast du, wenn man gesamt auf die Liga guckt, aber vielleicht auch bei euch, hast du die Sorge, dass man durch diese Einführung von Auf- und Abstieg das ein oder andere Unvernünftige vielleicht auch gerade finanziell überlegt und macht, um unbedingt in der Liga zu bleiben?
Also, das hat ja jeder selbst in der Hand. Also, man kann sich hinterher nicht hinstellen und sagen, die Einführung von Auf- und Abstieg ist daran schuld, dass ich mich jetzt finanziell übernommen habe. Das macht man ja immer noch selber. Ja. Das sehe ich ein bisschen entspannter, weil ich habe es ja selber in der Hand. Wenn ich es dann zulasse, dann ist es meine Schuld, aber nicht die Schuld des Auf- und Abstiegs. Und aber die Sorge ist schon ein bisschen da, dass sich vielleicht der ein oder andere Club ein bisschen übernimmt. Aber wie gesagt, da kann man nur an die wirtschaftliche Vernunft appellieren und dass es hier auch ganz klar wirtschaftliche Stabilität geht vor sportlichem Erfolg.
Dann lass uns mal ein bisschen den Blick nach vorne werfen oder zumindest versuchen, auch über die aktuelle Saison hinaus. Es gibt ja sicherlich, wie in allen Clubs, auch bei euch Gedankenspiele, Szenarien, Ziele für die nächste Zeit, also für die, sagen wir mal, für die nächsten na, 2, 3, 4, 5 Jahre. Was glaubst du denn oder was sind eure Ziele mit Bremerhaven? Wo könnt ihr euch noch verbessern, um dann am Ende, du hast es ja schon angesprochen, das Thema Wirtschaftlichkeit ist ja sicherlich eins, was man immer berücksichtigen muss. Was glaubst du, ist bei euch möglich? Wo könnt ihr in den nächsten 3 bis 5 Jahren hinkommen mit dem Club?
Also unser Ziel ist natürlich immer eine Steigerung im wirtschaftlichen Bereich wie auch im sportlichen. Aber das geht hier nur in kleinen Schritten, weil wir schon ziemlich ausgereizt sind. Die ganze Halle ist quasi, kann man sagen, voll vermarktet. Da ist nicht mehr viel drin. Wir hatten einen Zuschauerschnitt die letzten Jahre von 4.500. 4.650 gehen rein. Da ist das oberste Ziel, erstmal das Erreichte zu halten, was in den derzeitigen Zeiten durch Corona, denke ich mal, schon schwer genug wird, weil das Geld sitzt bei den Fans und bei den Sponsoren nicht mehr so locker wie vorher. Wir haben alle Einbußen hinzunehmen. Und wenn man da den Status quo erstmal aufrechterhält, ist das schon schwer genug. Und 2, 3 Jahre in die Zukunft zu blicken, jetzt in den Corona-Zeiten, halte ich für ein bisschen übertrieben, weil man muss jetzt erstmal gucken, wie das weitergeht mit der Zulassung von Zuschauern. Jetzt sind wir bei rund 70%. Bei 95% Auslastung fehlen schon mal 25%. Das muss man erstmal alles vernünftig finanziert bekommen, um überhaupt in 2, 3 Jahren noch da zu sein. Also wir müssen erstmal abwarten, wie jetzt, sagen wir, die neue Normalität aussehen wird. Wir merken das ja gerade selber. Die Leute kommen nicht mehr wie vorher einfach so in die Stadien aus den unterschiedlichsten Gründen. Denke ich mal. Ein Grund war hier, es gab keine Dauerkarten. Viele haben auch noch Angst, nach Corona wieder so eine Großveranstaltung indoor zu besuchen. Viele haben auch durch Kurzarbeit und sonst was weniger Geld in der Tasche und können vielleicht nicht jedes Spiel gucken. Da bleibt es jetzt erstmal für uns nur übrig, abzuwarten, wie es sich entwickelt. Sportlich so erfolgreich wie möglich zu spielen, um die Leute wieder heiß auf Hockey zu machen. Die haben jetzt alle eine ganze Saison vor dem Fernseher verbracht. Da hat man sich sicherlich auch ein bisschen entwöhnt und hat gemerkt, oh, das geht ja auch vorm Fernseher. Die Getränke sind auch ein bisschen günstiger als in der Halle. Ich mache das jetzt erstmal so und gucke nur jedes dritte Spiel. Da bleibt es jetzt erstmal unsere Aufgabe, die Leute wieder in die Halle zu locken und unser Produkt wieder so, sag ich mal, geil zu machen, dass man unbedingt die Atmosphäre in der Halle erleben möchte.
Ja. Ist das, das ist ja, also wo du das gerade sagst, und ich glaube auch, ohne da zu sehr in die jetzt in die internen rein zu blicken, aber natürlich ist gerade bei uns auch ligaseitig so nach den ersten beiden Spieltagen, natürlich ist das auch das vorherrschende Thema, dass man sich anguckt, zum einen, wie ist die Auslastung und zum anderen aber, wie viele Leute waren da. Ist das aus deiner Sicht das Kernthema für uns im Eishockeysport, es hinzubekommen, die Leute wieder so wie vorher in die Hallen zu ziehen und zu bekommen?
Also das Thema Eishockeysport kannst du streichen. Ich denke, das gilt für den gesamten Profisport. Der steht jetzt gerade am Scheideweg. Das betrifft ja nicht nur Eishockey. Das geht ja über Handball, Basketball bis hin in Fußball, Bundesliga, Outdoor. Wir sehen da ja auch, da sind jetzt ja bis zu 25.000, so glaube ich, erlaubt. Und es bekommen nicht alle Clubs überhaupt die dezimierte, erlaubte Anzahl in die Stadien. Also das ist ein Thema für den gesamten Profisport. Da muss jetzt jeder aufpassen, wirklich ganz genau, wo geht die Reise hin. Und man muss ja sagen, wir haben immer mit dem ziemlich kleinsten Etat gearbeitet, bei fast 100%iger Hallenauslastung. Ja. Um dann sein sportliches Ziel zu erreichen, muss man denn schon die geplanten Erträge auch mit Kosten belegen, um konkurrenzfähig zu sein. Und wenn da jetzt auf einmal die Hälfte der Zuschauer wegbricht, ist das eine Riesenherausforderung. Das muss man dann bei den Kosten auch durchziehen. Und wie wir alle wissen, im Sport geht das nur beim Kader der Mannschaften. Und da werden sich auch die Spieler noch dran gewöhnen müssen, dass da die Disneyland-Zeiten vorbei sind.
War das was man bei euch jetzt auch im Zuge der neuen Saison schon gemerkt hat oder mit den Spielern letztlich besprechen musste? Ich meine, das Thema, dass wir letzte Saison mit den 14, damals waren wir ja noch 14, nur so an den Start gehen konnten, und zwar mit allen 14, das lag ja maßgeblich natürlich auch an den Spielern. Das wurde schon oft genug besprochen, aber auch diese Thematiken in Zeiten von Corona, dass nicht mehr die Verträge möglich sind wie vorher, ist ja auch Fakt. Ist das etwas, was jetzt in der Sommerpause vor der neuen Saison bei euch auch Thema war mit euren Jungs und gerade auch mit Spielern, die neu gekommen sind?
Natürlich ist das Thema, weil wir können nur das ausgeben, was wir haben, und das wird natürlich auch Thema bei den Spielern, und die nehmen das auch zur Kenntnis, die wollen das noch nicht so gerne wahrhaben, aber so nach dem ersten Wochenende in der Liga haben die natürlich auch schon mal gesagt, du hast recht, das macht einen ein bisschen sorgenvoll für die Zukunft. Das erkennen die natürlich auch schon.
Ja. So gesehen ist diese Thematik, vielleicht abschließende Frage dazu, ich habe mit Daniel Hopp den letzten Podcast gemacht, da haben wir auch noch mal kurz über dieses Thema Förderung gesprochen durch die Regierung, dass wir da damals ziemlich laut gerufen haben, dass wir Förderung benötigen. So gesehen ist es dann auch weiterhin verständlich, dass Clubs jetzt mit den Einschränkungen, oder es müssen weiterhin wird mit Einschränkungen zu leben sein, gerade was die Zuschauerthematik betrifft. Sprich, kannst du auch verstehen, dass Clubs dann weiter sagen, okay, wenn mein Geschäftsmodell immer noch nicht so möglich ist wie vorher, dann wäre es schön, wenn das ausgeglichen wird, wie auch immer das dann möglich ist?
Ja, das kann aber nur noch kurzfristig der Fall sein, weil langfristig muss man dann schon sagen, da sind wir Clubs auch gefordert, uns an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Und die Spieler eben halt auch, die müssen dann halt schon akzeptieren, dass, wenn die Leute nicht mehr so in die Hallen strömen, wie das vor Corona der Fall war, dass dann halt auch nicht mehr so viel Geld zum Verteilen da ist. Das weiß jetzt keiner. Vielleicht, da setze ich jetzt auch mal drauf, dass das jetzt temporär ist, dass man die Leute, die sich vielleicht ein bisschen entwöhnt haben vom Stadionbesuch, wieder daran gewöhnen, doch wieder in einem Jahr wieder für volle Hallen zu sorgen. Und dann hat sich das erledigt.
Ja.
Ja, aber da können wir nicht den Staat mit ins Boot holen. Ich meine,
ja,
das ist ja ein allgemeines Problem.
Ja, spannende Zeiten, die sowohl bei euch in Bremerhaven anstehen, aber natürlich ganz viele Themen, die du zu Recht, wie ich finde, angesprochen hast, die natürlich auch nur gemeinsam im Verbund der Liga mit allen 15 zu lösen sind oder zumindest man sich rechtzeitig Gedanken machen sollte, wohin die Reise geht. Abschließend, Hauke, apropos wohin die Reise geht, wollte ich gerne noch mit dir dein, ich sag mal, Hobby besprechen. Haben wir eben schon kurz, bevor wir auf Aufnahme waren, besprochen. Du bist ja gerne regelmäßig Gast und Zuschauer drüben überm Teich in Nordamerika und schaust dir da Spiele an. Da musstest du ja jetzt eine harte Zeit durchmachen in Zeiten von Corona, richtig?
Ja, der letzte Besuch war kurz vor Corona-Beginn. Im Februar 20 war ich in Denver, war hier in Grubauer, Colorado geguckt, und ja, seitdem ist da Funkstille. Ich hoffe darauf, dass der Herr Joe Biden langsam mal die Tore wieder für geimpfte Europäer öffnet, so wie Europa das für geimpfte Amerikaner ja schon im Juni gemacht hat.
Ja.
Ich finde das ein bisschen einseitig. Ich hätte an europäischer Stelle auch darauf gedrängt, dass das bilateral passiert. Es wird höchste Zeit, dass man auch mal wieder ein bisschen unterwegs sein kann. Und das Scouting mit dem angenehmen Besuch eines NHL-Spiels verbinden kann.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also das eine, die großpolitischen Themen, was du angesprochen hast, ist natürlich auch was geklärt werden muss. Aber du hast das regelmäßig gemacht, richtig? Also du hast dann immer, es war jetzt nicht nur einmal der Fall, sondern bist regelmäßig rüber und hast dann das Berufliche mit dem Angenehmen verknüpft. Also sprich, hast dir Spieler angeguckt und dann Spiele in der NHL?
Genau, so kann man das sehen. Ich habe mit einem kleinen Freundeskreis auch immer einen jährlichen, nur privaten NHL-Trip gemacht.
Okay.
Wo wir uns vor 7, 8 Jahren, vielleicht schon länger her, mal das Ziel gesetzt haben, wir wollen einmal jeden NHL-Standort besuchen.
Okay.
Und da entsteht jetzt auch eine kleine Lücke. Mit jetzt bald 52 Jahren wird das langsam eng, dass man das überhaupt noch schaffen kann.
Naja, ein paar Jahre, Jahrzehnte hast du ja noch. Also ein bisschen was kannst du da sicherlich noch bereisen. Aber wann wolltest du jetzt das nächste Mal los?
Wir haben noch keinen Plan, weil wir warten jetzt erstmal ab, wie die Amerikaner sich bezüglich der Öffnung der Grenze entscheiden. Und dann gucken wir neu. Okay. Jetzt für 22 wird es ja schwierig, weil wir haben eigentlich immer die Februarpause dafür benutzt und die ist ja dieses Jahr mit Olympia, mit NHL-Spielern
ja.
belegt. Da sind ja keine Spieler. Also ja. Der Trip fällt aus, aber vielleicht kann man dann ja das beruflich mehr nutzen, wenn die AHL weiterspielt in der Olympiapause, dass man dann rüberfahren kann, sobald es erlaubt ist.
Ja. Gut, dafür drücke ich die Daumen, kann ich verstehen, dass du das gerne wieder zurück haben möchtest. Und ansonsten drücke ich die Daumen, dass ihr gut durch die Saison kommt, dass das so funktioniert, wie ihr euch das vornehmt in den kleinen Etappen. Und finde das spannend, dass die Einordnung nochmal von dir, dass eben halt das auch nach den Erfolgen der letzten Jahren keine Selbstverständlichkeit ist. Und selbst wenn man diese Top-Spieler gehalten hat, ist nicht folgerichtig oder automatisch so ist, dass ihr wieder in die Playoffs kommen müsst, geschweige denn so richtig weit. Kann ich nachvollziehen. Ja, wie gesagt, drück die Daumen für die Saison, bedanke mich für deine Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
Alles klar, Konsti, herzlichen Dank, mach's gut.
Danke dir auch, bis dann. Ciao,
tschüss.
Ciao.
Ciao.
Für die Liga ist es gut, wenn die Fishtowns weiterhin oben mit dabei sind. Zugleich ist es spannend zu beobachten, ob in dieser Saison mit der zusätzlichen Belastung Champions Hockey League auf Dauer vielleicht doch ein kleiner Knick reinkommen kann in die positiven Leistungen. Solltet ihr Eiskalt auf den Puck noch nicht abonniert haben, so holt das gerne nach. Ich würde mich sehr freuen und ihr verpasst dann keine Folge mehr. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Diese steht dann unter anderem im Zeichen der IIHF-Präsidentschaftswahl. Franz Reindl möchte Präsident werden. Ich drücke die Daumen. Für das deutsche Eishockey wäre das ein Meilenstein. Nichts anderes. Habt gute Tage und bleibt gesund. Euer Konstantin.